Ja, hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Open Science Radios. Hier ist Matthias, heute mal alleine, aber auch nicht wirklich alleine, denn ich hatte kürzlich die Gelegenheit, auf Einladung der Fachschaft im Bereich Soziologie an die Ruhr-Universität in Bochum zu fahren. Was für mich natürlich unglaublich gut ist, weil es direkt um die Ecke ist. Ich habe dort die Gelegenheit gehabt, mit Dennis und Nadja über den anstehenden 7. studentischen Soziologiekongress zu sprechen. Dennis hatte uns im Vorfeld angeschrieben, da in der diesjährigen Ausgabe des Soziologiekongresses auch das Thema Open Science Eingang finden sollte. Sowohl im Bereich der Vorträge als auch im Bereich der Einreichungen und damit der Aktivitäten von potenziellen Gästen. Da wir studentisches Engagement allgemein, insbesondere aber auch bei Open Science bezogenen Themen, schon immer unterstützt haben und auch eingefordert haben und zum anderen der Bereich Soziologie hier im Open Science Radio eigentlich nicht allzu oft beziehungsweise nicht allzu ausführlich Erwähnung findet, haben wir den beiden gern ein bisschen Platz eingeräumt, um sich und den Kongress vorzustellen. Naja, und hier und da schweifen wir natürlich auch wieder ab. Meine Aufnahmeumstände waren ein bisschen widrig, was mir vor Ort nicht wirklich aufgefallen ist. Entschuldigt also bitte die schlechte Qualität auf meiner Spur. Die Aufnahmen von Nadja und Dennis sollten aber deutlich besser verständlich sein. Soweit zur Vorbereitung, dann wünsche ich viel Spaß und es geht los mit einer Vorstellung von Nadja und Dennis.
Ja, hi. Genau, wir haben dich eingeladen. Wir sind hier von der Fachschaft. Mein Name ist Nadja, ich studiere im inzwischen 5. Semester Sozialwissenschaft an der RUB und habe den Studienschwerpunkt Gesundheitssystem, Gesundheitswirtschaft und bin jetzt seit inzwischen 2 Jahren auch tatsächlich in der Fachschaft aktiv und genau, habe schon überall gewohnt, habe schon in Hamburg gearbeitet, ich habe in Jena meinen Bachelor studiert und genau, bin jetzt seit gut 2-3 Jahren hier in Bochum. Mhm.
Ja, ich hatte das Glück, quasi durchgehend an der RUB zu studieren und dementsprechend auch den Wechsel in die neuen Gebäude mitzumachen. Ich habe 2013 angefangen, Sozialwissenschaften im Bachelor zu studieren und habe mich dann so, weil der natürlich sehr breit aufgestellt ist, von Psychologie über Ökonomie, Anthropologie, war auch die Soziologie dabei und irgendwann hat es dann Klick gemacht, in die Stadtsoziologie zu gehen und das Schöne ist, dass wir hier einen Master haben, der Stadt- und Regionalentwicklung heißt, beziehungsweise das Studienprogramm, der Master ist Sozialwissenschaft und dementsprechend ist das so mein Hauptbereich, der mir eine Menge Spaß macht. Dann war es dann so, dass letztes Jahr Leute auf mich zukamen und sagten so, ja, es sollte so ein Kongress veranstaltet werden, studentischer Soziologiekongress, muss ich zugeben, habe ich so nicht von gehört. war dann einfach mal bei einem Orga-Treffen dabei und fand das hochinteressant und mitgehangen, mitgefangen. Jetzt organisieren wir das alles gemeinschaftlich.
Also wohlgemerkt, es ist der 7., das heißt, es gab schon mal ein paar, der findet aber nicht so regelmäßig statt. Es gibt eine Website dazu, die wir auch verlinken werden und da gibt es auch ein Archiv über die zurückliegenden Soziologiekongresse. Das ist mindestens 2-jährig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt kommen wir ja, sowohl Konrad und ich haben ja schon seit den frühen Folgen im Prinzip auch mal eingefordert, dass man Studenten frühzeitig einbindet. Deswegen ist das Format des studentischen Soziologiekongresses natürlich extrem spannend für uns. Das ist aber nicht nur spannend, weil es irgendwie ein studentischer Kongress ist und weil es um Soziologie geht und ich dein Thema im Übrigen ganz faszinierend finde, so urbane Räume als soziales Refugium, als gesellschaftliches Refugium, aber wir haben gesagt, wir schweifen heute nicht so weit ab. Ihr habt auch gesagt, ihr habt tatsächlich eine mittlerweile wahrnehmbare Komponente Open Science im Kongressprogramm. Vielleicht mal aus eurer Sicht, wie kam es dazu oder wann ist sozusagen das wahrnehmbar geworden, dass Open Science in der Soziologie eine Rolle spielt und bei euch dann im Kongress jetzt auch zum Tragen kommt?
Das ist eine relativ neue Geschichte. Also tatsächlich, muss ich mir das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, weil als ich dann bei der Orga dann quasi mitgefangen war, ging es dann eben darum, okay, welche Thematiken wollen wir denn irgendwie alle abdecken? Wir wollen so ein paar Schwerpunkte setzen. Dazu gehört Technik und Wissen, Individualisierung, Arbeit, Organisationssoziologie und Wirtschaft, urbane Räume, Region und Migration und grundsätzlich soziale Geschlechterforschung und soziale Ungleichheit. Also relativ breites Themenfeld. Quasi haben wir damit alle Themen abgedeckt, die Soziologie so macht. Das ist auch durchaus beabsichtigt. Wir wollen trotzdem ein bisschen Schwerpunkte setzen. Open Science ist quasi untergeordnet in Technik und Wissen. Und dadurch, dass auch der Slogan des diesjährigen Soziologie-Kongresses, interdisziplinär denken ist, wollen wir das auch so ein bisschen öffnen. Wir wissen, dass es in der Naturwissenschaft schon stärker vertreten ist, also gerade in der Psychologie, die ja eher so die Schnittstelle zwischen Natur und Geistes- bzw. Sozialwissenschaft ist, schon eher Open Science vorhanden ist und das einfach mal in die Soziologie zu bringen und auch mit den Schwierigkeiten, die das so mit sich bringt, damit mal zu hantieren und umzugehen. Da haben wir uns gedacht, das forcieren wir mal, deswegen ja auch die Anfrage bei euch im Podcast, einfach mal darüber so ein bisschen, einfach das Ding mal zu bewerben und damit auf Deutschland, wenn nicht deutschsprachig weit, irgendwie den Call for Papers mal anzusprechen. Weil wir tatsächlich in Bochum auch da, gerade in der Methodensektion vor allem fokussiert drauf sind, aber halt in der allgemeinen Soziologie noch nicht so stark.
Du hast, also bevor wir zum Kongress kommen, was wir noch in aller Detailtiefe auch tun werden, du hast gesagt, dass diese Aspekte von Open Science innerhalb der Soziologie so ein bisschen schwieriger sind. Woran liegt denn das aus eurer Sicht? Ist das ein eher ein methodisches Problem, weil viele der Instrumente, die die Soziologie hat, ja tatsächlich im Prinzip personenbezogene Forschung ist in qualitativer, quantitativer Art, oder hat das noch einen anderen Aspekt, der nicht so offensichtlich ist?
Es geht sicherlich genau um die angesprochenen Punkte, auch dass das Experiment bei uns jetzt nicht so oft durchgeführt wird, weil das mit ganzen Gesellschaften zu machen nicht nur eine ethische Problematik mit sich bringt. Aber was besonders schwierig ist, ist dadurch, dass die Soziologie auch so vielfältig aufgestellt ist, methodisch als auch theoretisch, die normale peer-reviewte Studie immer der Fokus ist, sondern manchmal auch einfach sehr stark experimentelle oder in sogenannte Mixed Methods, dass man eben qualitative und quantitative Forschungsmethoden miteinander mischt, um einen bestimmten Fall besonders intensiv abzuhandeln. Und dadurch, dass die Soziologie sich dauernd immer wieder selber in Frage stellt, wahnsinnig starke Reflexionen betreibt, was dazu führt, dass immer wieder die Frage gestellt wird, was war nochmal Soziologie? und was soll das eigentlich alles? Was ist eigentlich die Aufgabe der Soziologie? Also ich würde, um mal Superlative zu verwenden, ich würde behaupten, dass keine andere Wissenschaft so stark sich jedes Mal und die eigenen Aufgaben und Forschungsbereiche und Forschungsgegenstände so oft in Frage stellt wie die Soziologie. Ob das immer zu besseren Ergebnissen führt, lassen wir mal außen vor. Aber wir haben trotzdem ein Problem, auch das zu vermitteln. Also den Mehrwert von soziologischer Forschung, der wird immer so am Rande möglicherweise berücksichtigt, teilweise immer im Mischmasch mit anderen Disziplinen wie der Politikwissenschaft. Da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, dass quasi die Nachvollziehbarkeit oder für die Bevölkerung, die ja auch mit dieser Wissenschaft und mit den Ergebnissen arbeiten soll und darauf auch oder auch die Politik natürlich, dass das nicht verloren geht. Und da würde ich persönlich behaupten, dass Open Science da eine große Hilfe bei ist, mit all, was dazugehört, ja, höhere Transparenz, bessere Nachvollziehbarkeit, Open Access und offenen Peer Review, so dass auch mal Fragen eben halt auch, oder eben halt Bewegungen wie der New Academia, also Akademiker, die eben halt nicht in der Universität bleiben, sondern weitergehen und zum Beispiel dann möglicherweise in Verwaltungen landen, wie in der Sozialplanung, wo auch soziologische Forschung betrieben wird, aber die dann nicht unbedingt publiziert wird, die dann auch nicht so transparent sind und die auch als solche nicht wahrgenommen wird, auch wenn es explizit solche ist.
Du hattest ja schon erwähnt, dass dass die Psychologie so ein bisschen der Vorreiter vielleicht in dieser Geschichte ist, also in der nicht naturwissenschaftlichen Open Science Bewegung. Da spielt ja vor allen Dingen das Thema Reproduzierbarkeit eine große Rolle, ne? Dass Studien im Prinzip oder Studienergebnisse vollständig überprüft werden können, nachvollzogen werden können auf Basis der gegebenen Daten. Jetzt ist es ja genau die Datenlage in der Soziologie immer so ein bisschen das, was man mit Vorsicht behandeln sollte, mit gebotener Vorsicht, vielleicht ein bisschen übervorsichtig manchmal, weiß ich nicht so genau, ich habe da nur einen sehr, sehr kleinen Einblick. Ist das Thema Reproduzierbarkeit eins, was einen bestimmten Stellenwert hat, oder sind es tatsächlich im Prinzip die eher so Open Science Themen, die die Arbeitsweise der Soziologie, wie sie in Zukunft publiziert, wie sie in Zukunft nach außen arbeitet, indem sie Projekte darstellt oder ähnliches, ist das eher ein Fokus?
Wie so oft, kommt drauf an, wen man fragt vor allem. Dadurch, dass, wie gesagt, es gibt ja nicht nur die DGS, sondern inzwischen auch die Akademie für Soziologie, da zeigt sich so ein bisschen, dass es da eine stärkere Spaltung zwischen quantitativen und qualitativen Forschern gegeben hat, was durchaus ein Problem ist.
DGS, Deutsche Gesellschaft für Soziologie.
Genau, so ist es. Und genau das ist das, also da zeigt sich auch so ein bisschen, dass es da innerhalb auch Streitigkeiten gibt, dass da quasi die Methodenvielfalt so ein bisschen drunter leidet. Genau diese Streitigkeiten, während die Akademie dann eher quantitativ arbeitet und sagt, naja, Reproduzierbarkeit, das kriegen wir in der Soziologie auch schon irgendwie hin, sagen das natürlich die qualitativ Forschenden eher weniger. Ja, also eine, weiß nicht, bestimmte Bevölkerungsgruppen intensiv zu beforschen oder Familien zu beforschen und das eben halt nicht mit großen Datensätzen, sondern mit Interviews, ja, mit teilnehmender Beobachtung, wie bei anonymen Alkoholikern da in der Gruppe zum Beispiel mal zu sitzen und da mal zu beforschen und mit zuzuhören, die Leute zu befragen, was bringt das eigentlich alles und so weiter, welche Erfahrungen haben die Leute gemacht. Das ist so ein bisschen das Problem, dass da eben Reproduzierbarkeit für einen Teil der Soziologen durchaus nachvollziehbar und einfach zu handeln ist, aber für andere dieses Experimentelle einen eigenen großen Stellenwert hat. Es ist also schwierig, einfach nur das Experiment oder sagen wir mal Reproduzierbarkeit einfach auf die Soziologie anzuwenden, sondern es muss da andere Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel höhere Transparenz zu schaffen, das heißt Datensätze auch zu veröffentlichen. Mit Datensätze sind eben halt auch möglicherweise Interviews und Mitschriften gemeint, Notizen gemeint, die eben auch alternative Interpretationen von dem, was da gesagt worden ist, zulassen. Dass das passiert, ist ebenfalls schwierig, weil wir halt Menschen beforschen. Und Privatsphäre und Datenschutz ist gerade dem Forscher ein hohes Anliegen, was bedeutet, dass irgendwie persönliche Erzählungen nicht zwangsläufig immer mit veröffentlicht werden. Was aber, wie gesagt, auch die Möglichkeit, zu anderen Interpretationen, zu anderen Schlüssen zu kommen, verwehrt. Und das ist natürlich sehr schade.
Also wir haben es ja des Öfteren in Episoden im Podcast schon gehabt. Ich komme ja neben Konrad, der mit der wissenschaftlichen Perspektive immer kommt, komme ich ja aus der wirtschaftlichen Perspektive, ne? Als Nutznießer einer Wissenschaft, die sich transparent macht, die sich zugänglich macht, indem sie ihre Studien nicht in Journalen, die ich mir als Unternehmer nicht leisten kann, veröffentlicht, sondern sie als Open Access verfügbar macht. Das ist für mich ein extrem großer Punkt, insbesondere bei soziologischen und sozialwissenschaftlichen Themen, weil ich genau aus der Ecke im Prinzip beruflich tätig bin oder in der Ecke beruflich tätig bin. Insofern ist das eine extrem begrüßenswerte Entwicklung, ne? Weil ich kann halt mit vielen naturwissenschaftlichen Themen, die begeistern mich privat, aber damit kann ich halt beruflich nicht arbeiten. Hier bietet sich auf einmal mit einer Öffnung der Sozialwissenschaften im weitesten Sinne der Soziologie eine Möglichkeit, an Themen, an Erklärungsmodelle zu kommen, denn so verstehe ich die Soziologie, dass sie für viele andere Teilbereiche im Prinzip den Erklärungsrahmen bieten kann, nicht unbedingt muss, aber kann, insbesondere für Politikwissenschaften etc. So auch für die Bildungswissenschaften, in der ich ja mehr oder weniger zu Hause bin. Insofern ist das eine extrem begrüßenswerte Entwicklung. Jetzt bin ich gespannt darauf, was ihr im Kongress abbilden wollt und insbesondere, wie ihr so ein bisschen das Thema Open Science da untergebracht habt oder unterbringen werdet. Denn das ist noch im Stehen, mehr oder weniger. Ihr seid sicherlich auf den eher letzteren Zügen der Organisation, aber wir kennen es alle, die Organisation endet meist einen Tag vorm Event, wirklich. Sag noch mal die groben Parameter um den Kongress drumherum. Wann geht's los? Bis wann gibt's den Call for Papers etc.?
Ja, genau. Wir werden den Kongress abhalten vom 19. bis 22. September hier in Bochum. Das Ganze läuft unter dem Titel Grenzenlos Leben, interdisziplinär Denken. Mhm. Genau, wir haben einen Call for Papers veröffentlicht. Der läuft jetzt noch bis zum 6. Mai. Wir haben ihn so ein bisschen untergliedert. Die Punkte hast du vorhin schon genannt. Und so werden sich auch dann die Panels einfach gliedern. Also es wird mehrere Panels nebeneinander geben, also mehrere Räume auch bespielt werden. Und genau, es reichen Studenten aus ganz Deutschland oder Studierende aus ganz Deutschland irgendwie ihre Abstracts ein. Und wir werden die jetzt sichten nach dem 6. Mai und uns dann zurückmelden und das dann gemäß dieser Panels organisieren.
Das heißt, ihr Studenten im weitesten Sinne betrifft, ist eigentlich egal, ob Bachelorstudenten, Masterstudenten, Doktoranden wahrscheinlich.
Also es wird so sein, dass Studierende bevorzugt behandelt werden, mhm. Das ist ein studentischer Soziologiekongress. So soll es auch bleiben. Das heißt aber nicht, dass auch unfertige Arbeiten und auch Doktorandinnen sich auch bei uns melden können, Abstracts einreichen können. Und wir werden gucken, wie sich das so aufteilt. Wir achten darauf, dass wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben. Das ist uns wichtig. Und genau, wir werden auch noch unterschiedliche andere kleine Aspekte irgendwie mit reinbringen, dass wir das so fair und angenehm für alle wie möglich gestalten können. Aber erstmal können sich alle bei uns melden, auf jeden Fall.
Okay. Ich vermute, dass ihr das Thema Open Science so ein bisschen insbesondere in dem Bereich Vorträge oder Keynotes oder Ähnliches untergebracht habt. Aber wahrscheinlich auch nichts dagegen habt, wenn das Thema in einem eingereichten Paper behandelt wird.
Ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall sollten uns gerne Abstracts erreichen oder Papers erreichen, wo genau das Thema ist. Also wir denken auch unter anderem, es ist ja ganz nett, was die Wissenschaft sonst so uns jetzt dazu bietet. Aber studentische Vertreterinnen haben halt häufig nochmal neue Ideen, können das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und da sind wir halt noch sehr neugierig, was dabei rauskommt.
Was ihr hattet, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben oder ob wir es im Vorfeld bloß diskutiert hatten. Ihr habt unter anderem durchaus auch eine bekannte Persönlichkeit im Keynote-Programm. Vielleicht könnt ihr da noch mal was sagen, wie es dazu kam und wo man vielleicht das Thema anderweitig im Kongressprogramm vielleicht absehbar schon findet.
Genau, wir haben nicht nur studentische Beiträge, die wir natürlich jetzt über den Call for Papers reinholen, sondern wir haben explizit auch Keynote-Speaker. Das ist so aus einer Tradition heraus entstanden der vergangenen Kongresse. Dazu gehören unter anderem Margit Fauser, Stefan Hirschhauer, Sandrine Guckelberger und Nate Bresnow. Und Nate Bresnow hat an der Uni Mannheim Anfang des Jahres den Open Social Science oder die Open Social Science Conference abgehalten und organisiert. Ist selber Soziologe, macht auch grundsätzlich Forschung zu sozialer Ungleichheit und ihn haben wir netterweise gewinnen können für unsere Veranstaltung und der wird dann entsprechend über Open Science speziell in der Soziologie referieren.
Cool. Das Ganze ist eine Eintagesveranstaltung, wenn ich es richtig verstanden habe. Zwei Tage.
Ach, verdammt. Noch viel mehr.
Noch viel mehr.
Dreieinhalb könnte man sagen, beziehungsweise es geht am Donnerstagabend los, also am 19. September. Ab 16 Uhr wird die Anmeldung sein. Dann ist da ein kleiner Auftakt geplant. Die Universität stellt sich natürlich vor, beziehungsweise unsere Fakultät stellt sich vor. Und dann geht es weiter bis Sonntagmittag letztendlich. Also der Freitag und der Samstag sind dicht voll, mit dazwischen ausreichend Pausen, das ist uns wichtig. Für Verpflegung ist auch schon gesorgt. Und genau, dann geht's bis Sonntag, so gegen eins werden wir wahrscheinlich fertig sein.
Wow, Respekt. Aus eurer Erfahrung und vielleicht ein bisschen prospektiv, wie viele Leute erwartet ihr grob?
Ja, da sind wir auch selbst sehr gespannt. Von den letzten Kongressen können wir sagen, so zwischen 250 und 300 interessierte Studierende aus ganz Deutschland sind wahrscheinlich dann auf dem Weg zu uns.
Okay. Wow, das ist schon ziemlich cool. Habt ihr einen Überblick darüber, was sich so im Nachgang zu so einer Konferenz, zu so einer studentischen Konferenz vielleicht entwickelt? Weil ich meine, die Konferenzen, die wir üblicherweise begleiten oder die Veranstaltungen, die wir üblicherweise begleiten, das sind vor allen Dingen das Barcamp Open Science, die Open Science Conference und dank der Community eigentlich immer wieder die Wikisite als größte globale Konferenz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für das Thema Open Citation und die dahingehende Nutzung der Wikipedia. Da merkt man immer wieder, dass sich im Nachgang vielleicht weniger von der Open Science Conference, weil das so ein bisschen auf dem eher politischen Level angesiedelt ist, aber insbesondere zum Barcamp und zur Wikisite immer wieder auch neue Projekte entwickeln. Könnt ihr sowas beobachten beim Soziologiekongress?
Da müssen wir den Soziologiekongress, glaube ich, erstmal abhalten, bevor wir das wissen.
Ach so, aus der Vergangenheit kann man da jetzt noch nichts...
Naja, ich glaube schon, dass gerade so diese Vernetzung, die halt auf solchen Kongressen passiert, irgendwie so ihre Wellen schlägt. Wo man die dann messen kann, ist immer so ein bisschen eine Frage. Mhm. Also ich persönlich traue mir nicht zu, das irgendwie abschätzen zu können, ob sich da jetzt aus den letzten Kongressen viel ergeben hat. Okay. Wir selbst haben aber natürlich das Ziel, dass sich da durch Vernetzung neue Projekte entwickeln, neue Verbindungen etablieren, neue Ideen aufkommen, auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine, das finde ich immer schön zu sehen, wenn man sozusagen dann von einem Kongress zum nächsten, das heißt in 2 Jahren, dann vielleicht sieht, dass da tatsächlich Projekte entstanden sind, dass vielleicht Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten daraus entstanden sind, die auf diesen Kongress zurückzuführen sind. Das wäre natürlich ein schönes Indiz für eine Erfolgsdefinition.
Wir versuchen im Endeffekt auch mit dem Auftakt, dass wir Open Science überhaupt als Thema mit reinnehmen, das überhaupt erstmal Studierende damit zu konfrontieren. Ja, also wir hoffen natürlich, dass da bereits Studierende schon intensiv dran werkeln, aber wir wissen halt auch, dass erstens die Hochschul- und Universitätslandschaft innerhalb Deutschlands da sowieso sich zumindest in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften noch ein bisschen bedeckt hält und hoffen dadurch quasi so ein bisschen die olympische Flamme zu entzünden. Dass das Feuer dann in die unterschiedlichen Hochschulen deutschlandweit getragen wird.
Das ist so ein bisschen das Problem, was wir ja auch seit vielen, vielen Jahren schon beobachten, dass gerade, wie sagt man es auf Deutsch, Undergraduate Students, mir fehlt gerade der Bachelorstudenten sind das ja meistens, sehr, sehr stark sozusagen damit beschäftigt sind, überhaupt am Ball zu bleiben, also im Sinne von alles mitzukriegen, gute Leistungen abzuliefern. Und wenn man sich hier in die Aula setzt oder in die Vorräume setzt oder sowas und in den Sitzgruppen, dann kriegt man eigentlich aus den Gesprächen drumherum auch mit, dass das das vorangehende Ziel ist. Ne? Also ich habe hier eine unabhängige Variable, dann ist die auch nicht mehr unabhängig. Und also das ist sehr, sehr stark sozusagen fachkontextuell noch. Wie weit ist denn das aus eurer Sicht, dass man die Studenten tatsächlich begeistern kann, jetzt noch ein Level an Komplexität, was sie verarbeiten müssen, irgendwie, was sie verargumentieren müssen gegenüber den Professoren vielleicht auch, anzunehmen und sich Gedanken darum zu machen, was vielleicht von ihrer eigenen Arbeit transparent sein kann, wo sie aber vor allen Dingen durch diese Offenheit von Open Science Bewegungen noch neuen Input kriegen, neues Material bekommen?
Also ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, überhaupt erstmal neben dem normalen methodischen Vorgehen und sich Theorien reintun während des Studiums, es tatsächlich auch wichtig ist, einfach mal zu wissen, wie funktioniert Wissenschaft einfach allgemein. Also das ist ja sehr spezifisch, aber weiß nicht, was macht mein Prof eigentlich die ganze Zeit, wenn er nicht in der Vorlesung oder im Seminar sitzt und meine Hausarbeiten korrigiert? Das ist für viele Leute einfach nicht transparent, ja, dass es überhaupt Open Access gibt, ja, und dass es überhaupt ein Problem ist, weil wir sitzen an der Uni, wir gehen in OPAC, suchen in der Uni-Bibliothek einfach unsere Bücher aus, laden das PDF runter, im Idealfall, wenn wir es kriegen, oder machen eine Fernleihe. Aber dass sobald man irgendwie Akademia verlässt, dass das teilweise sehr dunkel aussieht, das ist vielen nicht klar. Und das wollen wir natürlich dann beim Kongress auch nochmal stärker forcieren oder auch mal aufzeigen, dass es da auch andere Beispiele gibt. Wir glauben, dass das tatsächlich hilft, genau diesen Rahmen kennenzulernen, eben transparente Methodiken und so weiter kennenzulernen oder Open Science an sich als Thematik kennenzulernen, um erstens etwas zu haben, worauf man referieren kann in seiner späteren Arbeit, ob man dann eben in die Verwaltung geht oder in andere Bereiche, auch im Personalmanagement kann man sicherlich Open Science auch gut verwenden. und selber umsetzen. Einfach, dass man quasi auch weiß, dass es da ganz viele Leute gibt, die da schon Vorarbeit geleistet haben. Ja. Was wieder Netzwerkeffekte im Idealfall erzeugen könnte, neue Projekte anstoßen könnte und auch, glaube ich, die Professoren so ein bisschen in Zugzwang bringt. Und ich meine, dass Studierende gerne mal gegen die eigenen Professoren vorgehen in irgendeiner Form, ich meine natürlich intellektuell, ist ja jetzt nichts Neues und sollte, kann dann eben halt auch nochmal auf methodischer oder grundsätzlich theoretischer Ebene stattfinden.
Wie ist denn das Feedback auf den Kongress und die damit einhergehenden Botschaften sozusagen hier an der Ruhr-Uni oder vielleicht auch in der Soziologie, wenn man das so als ein System betrachten kann, kann man vielleicht auch wieder nicht, weil du hast vorhin schon gesagt, es gibt zwei Fachschaften oder zwei Fachgesellschaften vielmehr. Dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch so ein bisschen zwei Lager, die mehr oder weniger disjunkt sind. Kriegt ihr Feedback oder von Professoren, die das vielleicht im Auge haben, was ihr da treibt? Oder ist das tatsächlich so ein studentischer Selbstläufer, ohne das despektierlich zu meinen, dass das gar nicht so sehr eine Rolle spielt?
Also was wir auf jeden Fall erfahren, ist ganz viel Zuspruch von unseren Professorinnen hier vor Ort. Das auf jeden Fall. Also wir haben eine Menge Unterstützung hier von der Fakultät, die uns entgegengebracht wird. Dazu muss man aber auch sagen, wie weit das jetzt inhaltlich gekoppelt ist, lässt sich natürlich nicht sagen. Ne? Also wir sind relativ frei in unserer Gestaltung oder sind frei in unserer Gestaltung und planen hier halt das, was wir für richtig und gut halten. Ja. Und sind natürlich auf Hilfe angewiesen und die, wie gesagt, bekommen wir auch. Aber wie weit da schon durchgedrungen ist, was wir jetzt im Einzelnen machen werden und was es eventuell für Ausschläge haben könnte für etwaige Professorinnen oder die Soziologie allgemein. Das ist vielleicht eine Frage, die so auch noch gar nicht beantwortet wurde an vielen Stellen oder über die vielleicht auch noch nicht nachgedacht wurde.
Das ist bei dem Call for Papers ja auch schon das Datum, was wir schon erweitert haben, weil wir halt auch da bei den rankommenden Abstracts gemerkt haben, dass es da zumindest eine thematische Schieflage gibt und deswegen versuchen wir das jetzt in Zukunft bis zum Datum auch nochmal ein bisschen stärker zu forcieren und klar zu machen. Es gibt auch noch andere Themen. ich kann das durchaus sagen, im Moment haben wir ein durchaus stärkeres Gewicht bei der Geschlechterforschung, was uns sehr freut, weil wir damit wahnsinnig diverse aufgestellte Rubrik einfach haben, die wir auch gerne abdecken wollen. Mhm. Aber wir wollen natürlich alle anderen thematischen Schwerpunkte da auch nicht außen vor lassen und bemühen uns deswegen, natürlich hier in der Fakultät auch, aber auch an anderen Hochschulen entsprechend Werbung dafür zu machen, da mal andere Thematiken auch noch mit reinzubringen.
Ich meine, ihr habt ja die Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, wie ich verstanden habe, die ja wiederum auch eine eigene Konferenz oder Fachtagung macht. Das heißt also, vielleicht gibt es da so ein bisschen diesen Grassroot-Effekt, dass man aus der studentischen Perspektive die Botschaft sendet und dann die auch gehört wird, weil die Unterstützung ist ja da, was ja ganz wünschenswert wäre. Ne? Weil ich denke, niemand kann was dagegen sagen, dass die Öffnung des Themenbereichs Soziologie irgendjemand schadhaft wäre. Insofern.
Wir wollen auch, dass quasi der Kongress halt auch lange nachwirkt. Ja, ob sich jetzt Netzwerke entwickeln, wissen wir nicht, hoffen wir natürlich, aber wir werden auf jeden Fall bei den Keynote-Speakern werden wir Aufnahmen tätigen und wir werden auch natürlich alle Vortragende darum bitten, ihre zumindest Folien oder möglicherweise auch erstmal nur die Abstracts, dass man wenigstens Ansprechpartner für die entsprechenden Themen hat, dass wir die veröffentlichen dürfen, sodass so ein bisschen dass man einfach weiß, wen muss ich denn ansprechen, wer hat sich denn schon mit der Thematik beschäftigt? Und das weiß dann im Idealfall auch der eine Prof, der sich dann damit beschäftigt und der vielleicht auch noch eine Doktorandenstelle gerade frei hat.
Ja, stimmt. Ich meine, Eigenwerbung ist ja immer ein nicht geringer Teil, ne, des Ganzen. Also ihr habt den Call for Papers bis zum 6. Mai noch geöffnet. Das heißt, es gibt eine Plattform, wo man das einreichen kann oder geht per Mail an euch?
Genau, einfach per Mail an uns. Wir haben der Call for Papers gibt es im PDF-Format als auch einfach komplett ausgeschrieben auf der Webseite bei uns, soziologiekongress.de. Mhm. Und dort findet man quasi alle Informationen, gerne auch, wenn irgendwelche Sachen benötigt werden oder ein besonderes Format stattfinden soll. Also wir sind jetzt erstmal ausgelegt auf normale Vortragsweise, aber wenn wir wissen, dass das ein bisschen speziellere Vortragsart und Weise sein soll oder ein Austausch oder eine Diskussion stärker im Fokus mit einem kleinen Input liegt, dann kann man sicherlich da auch noch mal ein bisschen flexibler sein. Wir wollen, wie gesagt, da keine Schranken den Vortragenden einrichten, sondern das soweit öffnen, soweit es irgendwie geht, damit es für alle hier ein angenehmer Kongress ist.
Okay, dann sehe ich die Chance auf ein Gespräch nach dem Kongress. Dann würde ich nämlich gerne eure Erfahrungen nochmal einholen, wie es so gelaufen ist und wie vielleicht das Thema tatsächlich auch dann verankert ist und wahrgenommen wird. Das ist ja immer spannend für uns auch zu sehen, wo dieses Thema eigentlich landet und wer dafür auf einmal empfänglich wird. Und ich denke, das ist für uns, ist gerade auch die studentische Zielgruppe eine, die mit nicht unrelevant ist. Ja. Vielleicht noch einmal kurz den Bogen. Es gibt gerade in den Naturwissenschaften, die so ein, ich will jetzt nicht sagen, ein Stückchen weiter sind im Bereich Open Science, aber zumindest das für sich als einen validen Weg schon etwas früher erkannt haben, gibt es durchaus auch immer mehr entstehende Journale, gerade reine Online-Journale, die darauf abzielen, auch Studenten den Raum zu geben, ihre Arbeiten schon zu veröffentlichen. Ne? PeerJ hatte da schon sehr, sehr früh, schon vor Jahren, also mal so ein Undergraduate-Journal gemacht. Seht ihr da in der Soziologie Platz für sowas auch oder gibt es sowas vielleicht schon?
Also Platz ist da sicherlich. Es gibt das Soziologie-Magazin, wenn mich nicht alles täuscht. Und glaube ich auch nochmal ein separate Publikationswerk, ich glaube vom Buderich Verlag. Ich glaube, die sind sogar beide vom Buderich Verlag. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, dass viele Blogs ganz großartige Publikationen, also Beiträge und so weiter haben, die, ja, sagen wir mal, in der breiten Wissenschaft vielleicht nicht so anerkannt sind, weil ja auch dann kein Peer Review stattfindet, zugegeben. Aber die oft interessante Debatten und Interviews mitliefern, die eben halt auch Open Science Thematiken ansprechen. Mir fällt übrigens gerade natürlich jetzt speziell bei der sagen wir mal stadtsoziologischen Bereich gibt es da ein Magazin, das heißt Suburban. Und das wird rein digital publiziert, eben mit entsprechenden Beiträgen von Professoren und ist sicherlich für viele Leute interessant, die jetzt speziell in diesem spezifischen soziologischen Bereich unterwegs sind.
Also auch da wäre noch ein bisschen Platz einfach für Studenten jetzt schon die so ein bisschen den Raum auch mal zu schaffen, schon vielleicht, wer will natürlich, in die Veröffentlichung zu gehen. Ne? Weil ich finde gerade das spannend, weil gerade die Veröffentlichung, die ja das nur eine Spitze des gesamten Forschungsaufwands ist, die des gesamten Forschungsprojekts ist, die aber einen immer wieder dazu zwingt, das Thema mal so aufzubereiten, dass es in einer gewissen Kürze auch verstanden werden kann. Also und diesen ureigenen Auftrag von, ich muss mal das Thema, was ich beforsche, ja auch irgendwie kommunizieren und verständlich machen, damit es in der Gesellschaft auch ankommt. Das fände ich immer schade oder das finde ich allgemein schade, damit zu warten, bis man die Studenten als Doktoranden gewonnen hat und sie dann auf einmal zu zwingen, zu veröffentlichen und ihnen das aber vorher nicht als Spielfeld mal zur Verfügung zu stellen.
Da muss man sagen, dass hier unter anderem haben wir Empirie-Module und Forschungsmodule. Also im Bachelor haben wir Empirie-Module, im Master haben wir Forschungsmodule. Das heißt, wir haben auch Forschungsprojekte, die dann über zwei Semester gehen. Und das bedeutet auch, dass da teilweise ganz tolle Forschung betrieben wird, ja, also wo einfach auch die Studierenden an Forschungen explizit herangeführt werden. Da aber vielleicht viele Professoren sich auch noch scheuen, dann auch daraus Publikationen zu machen. Also weil diese Beiträge sind da, sie müssen jetzt quasi nur noch an die Öffentlichkeit und das passiert nicht immer. Und das ist ein bisschen schade, weil es führt natürlich dann auch zu einem stärkeren Selbstbewusstsein der Studierenden selber, wenn sie da ihre eigenen Arbeiten in irgendeiner Form publiziert sehen.
Also ich meine, wir haben ja natürlich immer das Argument, dass gerade auf Bachelor-Ebene du noch nicht richtig eigene Forschung machst. Ne? Du machst im Prinzip, also der Erkenntnisgewinn ist jetzt noch nicht so wahnsinnig groß. Was ich gar nicht für schlimm halte, weil wenn ein Thema auf 100 verschiedene Perspektiven beleuchtet wird, kann das dem Thema eigentlich nur zugutekommen. Insofern, vielleicht findet sich ja auch da mal irgendwie was. Auch da würde ich die Fachgesellschaften eigentlich gerne in der Verantwortung sehen, auch ein bisschen Raum zu schaffen für ihre zukünftigen Mitglieder. Aber das ist eine andere und vor allen Dingen auch ein bisschen politischere Diskussionen, die man nicht unbedingt immer führen will oder muss. Haben wir noch irgendwas vergessen zum Soziologie Kongress. Es liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen, was unbedingt noch wahrgenommen werden soll?
Vielleicht, was wir noch sagen können, ist, auch wenn man bei uns natürlich keinen Beitrag in irgendeiner Form halten möchte, kann man uns gerne besuchen kommen und den Kongress vor allem auch besuchen. Und die Anmeldung dafür wird ungefähr Ende Mai, Anfang Juli allerspätestens bei uns auf der Website offen stehen. Das heißt, auch da freuen wir uns natürlich über rege Beteiligung und genau.
Und vor allem wollen wir natürlich, dass niemand irgendwie Angst hat, dass wir irgendwie jetzt nur die Experten rumlaufen oder nur die Leute, die total selbstbewusst dann ihre Vorträge halten, sondern wir versuchen hier ganz niedrigschwellig ein Angebot zu liefern. Und ich finde, das schlägt sich auch bei uns in der entsprechenden Ausgestaltung wieder. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn ihr hier seid.
Ja, also ich meine, die geografische Nähe ist bestechend. Insofern werde ich auf jeden Fall versuchen, mal einen der Tage da zu sein. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, einfach während der Veranstaltung noch ein, zwei Stimmen einzufangen. Und dann aber gern danach, wenn ihr mich nochmal empfangt.
Sehr gerne,
ja.
Insofern vielen, vielen Dank. Wir schauen mal, ob wir vielleicht in unserem Hörerkreis Leute haben, die das Thema so spannend finden oder Leute kennen wiederum, die das spannend finden können. Und schauen mal, ob wir da euch zumindest noch ein bisschen helfen können, das Ganze in breitere Kreise zu tragen. Vielen, vielen Dank für die vielen Informationen und auf jeden Fall viel Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön.